Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte Sie heute begrüßen zum Thema Schilddrüse. Das Thema liegt mir auch immer ein bisschen am Herzen, weil das mache ich schon seit 20 Jahren, Schilddrüsenvorlesungen halten und versuche auch immer wieder zu betonen, wie häufig Schilddrüsenerkrankungen sind. Also wenn Sie sich so angucken, Unterfunktion zum Beispiel, haben wir 6% der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen haben Unterfunktion. Und das ist schon eine ziemlich knackige Anzahl und deswegen ist es immer so wichtig, einfach so im Kopf zu haben, Schilddrüse ist was Wichtiges. So als, ob nur als Internist oder als Kardiologe oder wie auch immer, also als, in verschiedenen Fachbereichen spielt die Schilddrüse eine große Rolle. Und viele Dinge werden Sie sicherlich auch, wenn Sie Schilddrüse machen, doppelt und dreifach hören. Aber ich sehe immer wieder, dass manchmal es schwer ist, so überhaupt einen Hausarzt zu finden, der einem vernünftig die Schilddrüsenwerte erklärt. Gut, ja, willkommen hier bei diesem schönen Winterwetter, hier ist es schön warm. Thema also Schilddrüse, unsere größte endokrine Drüse, die unterhalb des Schildknorpels liegt, ungefähr 100 Gramm schwer ist, extrem gut durchblutet, nach der Niere das am stärksten durchblutete Organ, also Sie sehen ganz viele Gefäße. Und histologisch ist sie halt, wird sie durch die Thyreozyten aufgebaut, die das sogenannte Koloid umgeben, also das vor allem aus Thyroglobulin besteht. Ein Protein, was in der Schilddrüse produziert wird, was mal nicht aus der Leber kommt, Thyroglobulin, wie der Name schon sagt, also das Globulin der Schilddrüse. Hier sehen Sie viele Blutgefäße und Sie sehen noch die C-Zellen, die das Calcitonin produzieren, kennen Sie so als Gegenpart zu Vitamin D und Parathormon. Das wird eben halt in den C-Zellen der Schilddrüse produziert. Wenn Sie jetzt Judith aufgenommen haben, weil Sie eben entsprechend schön Fisch gegessen haben oder andere Dinge, jodiertes Speisesalz, dann wird das aktiv, durch einen aktiven Transport, wird das in die sogenannten Thyreozyten aufgenommen und in den Thyreozyten wird dann durch die Aktion sozusagen des Enzyms Thyroperoxidase, die werden wir gleich später auch nochmal hören, also die TPO, die Thyroperoxidase, hängt dann erstmal oxidiert es sozusagen das Jodid zu Jod und hängt es dann an bestimmte Tyrosin-Enden des Thyroglobulins. Das sehen Sie hier dann entsprechend und dann werden diese, gibt es Kopplungsreaktionen, die auch die TPO katalysiert und da entstehen dann die sogenannten Schilddrüsenhormone T3, T4, die dann durch Stimulus des TSH wieder ins Blut zurückgegeben werden. Das ist sozusagen das bisschen so die Synthese und die Speicherung der Schilddrüsenhormone und deswegen hier haben Sie das Koloid. Wenn Sie jetzt eine Entzündung haben, werden diese präformierten Schilddrüsenhormone freigesetzt und Sie kriegen dann halt auch eine Überfunktion, weil auf einmal ganz viele Schilddrüsenhormone ins Blut abgegeben werden. Hier ist so ein bisschen Chemie, das nennt sich auch hier klinische Chemie. Da sehen Sie eben das Tyrosin, haben Sie mal gesehen, Aminosäuren, haben eine NH2-Gruppe und eine COO-Gruppe und an diesen Benzolring wird eben das Jod rangehängt und wenn Sie eben 3 Jodatome haben, haben Sie hier gesehen das T3 und wenn Sie 4 Jodatome haben, haben Sie das T4. Und wie bei allen Hormonen oder bei fast allen Hormonen gibt es immer Vorstufen. Das T4 wird sozusagen als Vorstufe angesehen, so kennen Sie Proinsulin, Procalcitonin, gibt es überall. Und das wird dann zu dem aktiveren T3 eben entsprechend, wird ein Jodatom abgespalten. Es gibt noch eine besondere Form, das reverse T3, das ist chemisch inaktiv oder biologisch inaktiv, weil eben halt entsprechend das Jodatom an einer anderen Stelle sitzt. Und das ist sozusagen so ein Regelkreislauf für Patienten, die total schwer krank sind zum Beispiel, so Karzinom im Endstadium, die haben viel, viel von diesem reversen T3. Einfach ist das sozusagen eine Schutzfunktion des Körpers, wenn sie schon total abgemagert sind, dass nicht noch mehr Schilddrüsenhormone kommen, dass sie noch mehr katabole Funktionen bekommen. Also es macht irgendwie schon Sinn, dass der Körper das so ein bisschen auch selber eben reguliert. Deswegen wird eben halt auch immer T4 als Medikament gegeben, weil er selber das ein bisschen regulieren kann, wie viel T3 umgewandelt wird. Also vor allem das T4 wird dann durch die Dehydrogenase zu T3 oder eben halt zu diesen inaktiven RT3-Formen. Wir messen im Labor immer die freien Formen, also FT3 oder FT4. Warum? Weil immer freie Hormone aktive Hormone sind. Das ist bei Östradiol, bei Testosteron, bei anderen Steroidhormonen auch der Fall. Da haben wir immer ein bisschen Schwierigkeiten, das sozusagen analytisch zu messen. Für T3 und T4 gibt es seit einigen Jahren Teste, wo man die freien Formen misst, obwohl sie eben in sehr, sehr geringer Menge nur vorkommen. Aber man hat dann immer eben die aktiven Formen und muss sich nicht um die ganzen Bindungsproteine, die vielleicht auch verändert sein können, irgendwie darum kümmern. Wenn man sich die Schilddrüse anguckt, macht sie halt unheimlich viele Dinge. Und das werden Sie auch in Ihrem Arbeitsleben erkennen, dass eben manche, was weiß ich, zum Beispiel so, hatten wir hier auch ein Mädel, was so 150 Kilo wog, immer Adipositas, und die dann kam und wo ein bisschen Schilddrüsenhormone gemessen hatte, die eine ganz knackige Unterfunktion hatte, jetzt wiegt sie noch 60 Kilo und ist total glücklich. Also Sie können da wirklich auch entsprechend richtig sozusagen was machen, wenn Sie dort Pillen verteilen. Und Sie sehen, was machen die Schilddrüsenhormone? Sie sind eben halt Expressionsverstärker, die können wie die Steroidhormone in die Zellen hinein diffundieren, können bestimmte Abschnitte der DNA aktivieren. Und die sind vor allem für die fetale Entwicklung wichtig, das werden wir gleich noch sehen, wenn eben halt nicht genügend Schilddrüsenhormone produziert werden, wie die Kinder dann entsprechend aussehen. Also zentrales Nervensystem, Skelettentwicklung spielt da eine Rolle. Das ist in der gesamten Biologie so. Aus einer Kaulquappe wird auch kein Frosch, wenn entsprechend keine Schilddrüsenhormone da sind. Oder der Hirsch bekommt sein Geweih nicht, wenn er eben hypothyreot ist. Also es ist genau das Gleiche. Das ist so sehr konserviert halt in der Biologie. Grundumsatzsteigerung, also dass, wenn Sie Schilddrüsenhormone bekommen, dann haben Sie eine größere Grundumsatzsteigerung, mehr katabolische Wirkung, also Sie Leute, die eben mehr Schilddrüsenhormone haben, sind in der Regel dünn, sind total aktiv, wackeln durch die Gegend, obwohl sie meistens als Patient beschreiben, dass sie hinterher sich so wie so ein Duracell-Häschen fühlen, hinterher total kaputt sind, wenn die Batterie abends aus ist und sie sagen einfach, ich bin total schlapp, obwohl sie den ganzen Tag eigentlich nur so rumhibbeln. Also es ist auch, deswegen muss man sich den Patienten auch selber angucken, also in der Regel eben bei hohen Konzentrationen an Schilddrüsenhormonen eine hohe Grundumsatzsteigerung. Kardiovaskulär, also wenn Sie irgendwas haben, Bradykardie, Tachykardie, irgendwelche Arrhythmien, immer auch Schilddrüse sich angucken. Gastrointestinale Probleme, also wenn Sie irgendwas mit Durchfall oder Verstopfung haben, eine Problematik, die ganz, ganz viele auch betrifft sozusagen, auch da immer auch Schilddrüse sich angucken. Neuromuskuläre Geschichten, vor allem wenn Sie zum Beispiel so einen Tremor haben, Hand ausgestreckt haben und Ihre Hände fangen an zu zittern, nicht nur, weil sie einen Vortrag halten, sondern auch so, auch da zum Beispiel bei Überfunktion anschauen. Oder Lipidstoffwechsel, erhöhte Lipide, erhöhte Triglyceride, vor allem auch da immer gucken, ob Sie da nicht vielleicht eine Unterfunktion nicht erkannt haben. Also Sie sehen hier ganz, ganz viele Dinge, auch Haut, Haare, Nägel, auch das ist neben Eisenstoffwechsel auch immer abzuklären, wenn Sie, was viele Frauen ja, wenn Sie hier bei uns zur Haarsprechstunde gehen, Frauen, die zu dünne Haare, die morgens weinen, weil eben halt die Haare im Waschbecken liegen, dann auch bei solchen Dingen auch immer an Unterfunktionen zum Beispiel denken. Also es gibt viele, viele Dinge, wo die Schilddrüsenhormone eine Rolle spielen. Regelkreislauf müssen Sie halt kennen, weil sonst können Sie überhaupt nicht sozusagen die Diagnostik irgendwie verstehen. Die ist aber fast auch bei allen Hormonen gleich, ob die Wachstumshormonschiene ist oder Cortisolschiene. Sie haben immer ein übergeordnetes Hormon, eben zum Beispiel hier das TSH, was vom Hypophysenvorderlappen produziert wird, auf die Schilddrüse wirkt und dann gibt es eine negative Rückkopplung auf die Hypophyse, dass entsprechend nicht mehr TSH ausgeschüttet wird. Deswegen, wenn Sie entsprechend zum Beispiel TH geben an Patienten, was müsste passieren? Normalerweise müsste es passieren, dass das TSH ansteigt. Wenn es das nicht tut, dann haben Sie eben eine sekundäre Hypothyreose. Bei diesem TRH-Test, also die Hypothyreose liegt nicht primär in der Schilddrüse, sondern sekundär in der Hypophyse. Und das können Sie eben austesten, wenn Sie eben halt TRH nasal oder IV geben, ob die Hypophyse eben entsprechend TSH produziert. Das macht es beim älteren Menschen weniger. Das ist bei allen endokrinen Erkrankungen so, dass die Hormondrüsen, je älter sie werden, eben halt deutlich sozusagen schon ausgebrannt sind sozusagen und wenn sie so einem kleinen Kind TRH geben, dann schießt das TSH nur so hoch. Also das ist etwas, was man auch immer wieder sieht. Also hier noch die primäre Hypothyreose, wo das TSH dann hoch ist sozusagen, weil sie eben nicht diese negative Rückkopplung haben, da steigt das TSH an oder bei der Hypertyreose eben durch diese starke negative Rückkopplung ist das TSH basal schon erniedrigt und steigt auch nicht an, weil eben die Rückkopplung entsprechend da ist. Das ist ähnlich wie bei der sekundären Hypothyreose. Sie haben hier natürlich ganz andere klinische Symptome. Wenn man sich die Krankheiten so anguckt, der Schilddrüse, da gibt es eine ganze Menge. Also da werden jedes Jahr mehr, weil man sie noch ein bisschen besser differenzieren kann. Über 50 verschiedene Erkrankungen. Das häufigste ist sicherlich das Jodmangelstruma. Jodmangelstruma, wenn man hier uns unsere Bildzeitung vom Uniklinikum sich anguckt, da hat man zum Beispiel 2002 mal bei 500 Mitarbeitern die Schilddrüse untersucht, also keine Patienten, sondern einfach nur Mitarbeiter, und hat gesehen, dass ungefähr jeder sechste Teilnehmer eine vergrößerte Schilddrüse hatte und jeder zehnte Teilnehmer entsprechend eine vergrößerte Schilddrüse mit Knoten drin hatte. Jeder dritte jeder Mitarbeiter hatte Knoten in der Schilddrüse. Also da sehen Sie, wie häufig solche Erkrankungen sind, obwohl sie gar nicht entsprechend schon irgendwie klinisch auffällig sind. Wenn man sich anguckt, Jodmangel, das Jodmangelstruma, dann sagen alle immer so, oh, wir haben doch Jodsalz und ist doch über, ich nehme auch immer Jodsalz, steht bei uns in der Küche herum. Diese Jodmenge reicht nicht aus, um eben halt unser Joddefizit zu verbessern, also verbessern schon, aber nicht eben halt, um ausreichend Jod aufzunehmen. Und da sehen Sie zum Beispiel, jeder zweite Niedersachse hat Jodmangel, das ist in Nordrhein-Westfalen nicht anders, hier im Deutschen Ärzteblatt 2010 veröffentlicht. Und auch hier 2012 hat man auch Untersuchungen gemacht, wo man gesehen hat, dass fast alle Deutschen einen Jodmangel haben. Da gibt es Ernährungsempfehlungen, die sind entsprechend so, die liegen so bei 120 bis 150 Mikrogramm. Und vor allem die Schwangeren, die man hier sieht, brauchen ungefähr, fast ungefähr so das Doppelte als das, was sozusagen normalerweise aufgenommen wird. Das heißt also, auch hier wird sozusagen empfohlen, Jodid zu substituieren. Also das ist sozusagen die durchschnittliche Tagesaufnahme und das sind sozusagen die Empfehlungen. Also Kleinkinder erreichen es in der Regel, aber alle anderen sind sozusagen eher grenzwertig. Und die Schwangeren haben auf jeden Fall zu wenig. Man kann so sehen, dass ungefähr 90% aller Schilddrüsenerkrankungen sind im Jodmangelstrom. Hier mal so ein Beispiel aus München vor einigen Jahren, wo eben halt eine Frau eben so ein richtig knackiges Jodmangelstrom hatte. Da fangen sie natürlich nicht mehr an, Jod zu geben oder Jodid zu geben. Das muss natürlich operativ behandelt werden. Aber die Frau hatte auch richtig Atembeschwerden, so einen richtigen Stridor, so wie Darth Vader. Die konnte kaum noch mehr atmen und deswegen musste eben die Schilddrüse entfernt werden. Warum kommt es zu dieser Schilddrüsenvergrößerung bei Jodmangel? Das weiß man halt auch, dass eben halt bestimmte Wachstumsfaktoren in der Schilddrüse freigesetzt werden, die eben zu so einer Zellhyperplasie führen, also eine Schilddrüsenzellzunahme, und das können Sie durch Jodgabe eben unterdrücken. Genauso entsprechend ein TSH ist so ein Wachstumsstimulanz, und dieses Wachstumsstimulanz können Sie eben durch die Gabe von T4 unterdrücken. Deswegen wird auch häufig eben, wenn sie jung und knackig sind, so wie sie, wird erst Jod gegeben und dann wird, wenn nach 6 Monaten noch kein Rückgang da ist, häufig eben Thyroxin dazugegeben als Kombipräparat. So, was macht man halt im Labor? Man macht immer das TSH. TSH ist sozusagen der absolute Screening-Parameter für die Schilddrüse. Ist das TSH normal, können Sie zu 99% sagen, Schilddrüse ist in Ordnung. Also TSH ist so ein Basic-Parameter, wie Sie HB messen oder wie Sie Natrium messen oder wie auch immer. Also so ein absolut klassischer Laborparameter. Zusätzlich kann man noch ein bisschen Sonographie machen, um zu gucken, ist eben die Schilddrüse vergrößert, hat sie Knoten, hat sie irgendwelche anderen Auffälligkeiten. Wenn Sie jetzt Auffälligkeiten haben, vergrößerte Schilddrüse oder TSH ist erhöht, erniedrigt, dann machen Sie die freien Hormone. Also eine Art Stufendiagnostik, FT3, FT4. Man kann dann Scintigraphie machen bei kalten Knoten, da kommen wir kurz gleich noch drauf zu sprechen, und Calcitoninbestimmung. So steht es in den Richtlinien, ist etwas, was für das sogenannte C-Zellkarzinom ist so selten in Deutschland, dass man eigentlich da, wenn man das als Screening-Parameter nimmt, einfach zu viele Falsch-Positive hat. Deswegen würde ich das als Labormensch nicht empfehlen, sozusagen. So, beim äußeren Struma, was gibt man? Wir hatten gesagt, man gibt Schilddrüsenhormone und Jodid. Und was da eben wichtig ist, wird im Labor oder labormäßig, sollte möglichst niedrig normales TSH angestrebt werden. Niedrig normal deswegen, weil das TSH ein Wachstumsstimulanz ist, sollen die Leute denn sozusagen, meist merken die auch schon, wie gut sie eingestellt sind, weil sie dann sozusagen auch, wenn sie zu viel bekommen, was man sieht, nämlich dass viele zu viel Thyroxin bekommen, dann sind ungefähr 40% der Patienten haben supprimierte TSH-Werte. Und das Internet ist voll mit Leuten, die nachts nicht schlafen können, Schweißausbrüche haben, Halluzis haben, weil sie einfach zu viel entsprechend T4 bekommen. Das ist so ähnlich, als wenn Sie abends, bevor Sie ins Bett gehen, erstmal so eine Kanne Espresso trinken. Dann ungefähr eine ähnliche Symptomatik haben Sie dann. Auch Herzrasen, können nicht einschlafen und diese Dinge, Schweißausbrüche, vor allem wenn Sie nicht solche großen Mengen Kaffee gewohnt sind. Also niedrig normales TH, normales T3, T4 beim äußeren Struma und in Kontrolle des Halsumfangs bzw. Palpatieren oder eben halt eine sonografische Größenkontrolle. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass man entsprechend überhaupt auf Jodmangelstruma schaut, weil man sagt, ja, ist meistens Euthyroid, ist ja nicht so schlimm. Das Doofe ist, je länger Sie ein Jodmangelstruma haben, desto größer ist die Gefahr, dass sich autonome Bereiche in Ihrer Schilddrüse entwickeln. Das heißt also, wenn Sie so alt sind wie ich und haben so lange entsprechend ein Jodmangelstruma gehabt, dann habe ich eben häufig eine Autonomie, also eine Schilddrüsenautonomie dahingehend, weil ich einfach so lange kein Jod bekommen habe, dass die Schilddrüse sich vergrößert hat, viele, viele Zellen gebildet haben und die dann teilweise autonom sind, also nicht mehr diesen TSH-FT3-FT4-Regulation unterliegen und dann entsprechend sehr, sehr viel Schilddrüsenhormone produzieren, wenn sie dann mit mal Jod bekommen. Da gibt es eine schöne Studie aus Duisburg, da haben mal hat die Mensa, die war so schlecht, da sind die Studenten sind nebenan zu so einem Taiwanesen gegangen und haben da unheimlich viel Jod bekommen, weil da so Fisch, Heilfischflossensuppe und Jodtanksuppe und ähnlich solche Dinge, Tanksuppen da waren. Und dann kriegten die alle die jodinduzierte Hypertyreose, weil sie alle im Jodmangelgebiet da in Duisburg lebten. Na, Duisburg ist auch nicht besonders schön, aber entsprechend ist es so, dass sie dann alle nachts nicht schlafen konnte. Gab es eine schöne Medizinerdoktorarbeit, war eigentlich ganz witzig geschrieben sozusagen, einfach weil eben halt diese autonomen Bereiche da waren, Jod auf einmal viel dazu kam und der Körper viel eben Schilddrüsenhormone produzierte. Sodass es dann in der Regel, irgendwann sind diese autonomen Bereiche so groß, dass es zu einer Hypertyreose kommt. Und das ist, nennt man dann eben halt vor allem, das, die häufigste Ursache ist das autonome Adenom. Dann gibt es noch eine immunologische Form, das ist sozusagen Autoimmunerkrankung, der Morbus Basedow, da kommen wir noch drauf zu sprechen, oder die hypothyreote Phase einer Thyroiditis. Also wenn ihr entzündliche Schilddrüsenerkrankungen haben, wo die Leute dann so druckschmerzhafte Schilddrüse haben, die ist heiß und tut weh und eben halt typische Hyperthyreosezeichen. Das ist so das dritthäufigste und dann kommen halt so eher die seltenen Formen, also Karzinome, die in der Regel auch euthyreot sind oder was auch immer mehr genommen wird zum exogene Zufuhr von Thyroxin, um halt abzunehmen oder sich zu dopen, um eben entsprechend leistungsfähig zu sein, weil Thyroxin ist so billig wie fauler Fisch, da kann man auch sich das sozusagen, sind mehrere Leute, die sich das geben, Sportreporter, um halt richtig fit zu sein. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, zum Beispiel auch Trophoblastenerkrankungen. Beta-HCG hat die Alpha-Kette wie das TSH und deswegen bei hohen Beta-HCG-Werten haben sie entsprechend eine ähnliche Wirkung auf den TSH-Rezeptor wie das TSH. Deswegen wird auch ihr Hals wird dick, wenn sie entsprechend schwanger werden. Hat man auch früher ausgenutzt, indem man so Halsbändchen immer vererbte, so mit dem Herzchen dran. Und wenn die nicht mehr passten, dann wusste die Oma sofort, da ist was im Busch, wenn sie das nicht mehr tragen konnte. Also es ist so ein indirekter Schwangerschaftstest. Wir kommen zum Morbus Basedow. Da haben wir eben halt, hatte ich gesagt, das ist eine Autoimmunerkrankung, TSH-Rezeptor-Antikörper. Das heißt, sie haben Antikörper, die gegen den TSH-Rezeptor gehen und die ihn sozusagen stimulieren. Die hängen am TSH-Rezeptor, stimulieren die Schilddrüse zur Produktion von FT3 und FT4. Und wenn Sie diese Tracks haben, dann haben Sie eben halt zu 99% einen sogenannten Morbus Basedow oder im englischsprachigen Bereich Graves Disease genannt. Also das ist etwas, was eben auch recht häufig ist. Typisch sind halt diese Glubschis, der Exophthalmus, das Heraustreten der Augen, weil hinter den Augen eben Zellen proliferieren, die die Augäpfel herausdrücken. Nicht bei allen zu finden, Struma. Struma haben Sie, also vergrößerte Schilddrüse, können Sie bei Unterfunktion, bei Überfunktion, als auch bei Euthyroidenjodmangel Struma haben. Also Struma kann immer da sein. Tachykardien, also Herzrhythmusstörung, also dass Sie Herzrasen haben. Gewichtsverlust, was auch klassisch ist, oder der Tremor, also das Zittern der Hände. Was seltener ist, ist eben halt warme, feuchte Haut oder erhöhte Stuhlfrequenz. Osteoporose kann auftreten, Myxödeme, also Ödeme, die nicht so sind, so prall elastisch sind, wie Sie das kennen, so Wassereinlagerungen, sondern wo sich eben halt bestimmte Glykoproteine einlagern, sodass Sie, wenn Sie da raufdrücken, hier so mit dem Finger, dann kriegen Sie eine Delle. Sowas kann eben halt auch bei Unterfunktionen tritt sowas auf. Oder Akropachie, das ist eben halt, dass die Fingerendglieder so Froschfinger werden, also aufgedunsen sind. Sowas können Sie eben halt auch bei Morbus Basedow finden. Wie ich schon sagte, TSH-Rezeptor-Antikörper können Sie zu fast 100% sicher sein. Wenn Sie die finden, haben Sie einen Morbus Basedow. Was haben wir noch für Symptomatiken? Es gibt die sogenannte isolierte FT3-Hypothyreose. Das heißt, es ist nicht, dass immer beide ansteigen, sondern nur ein Hormon ansteigt. Also sonst ist es immer TSH niedrig, FT3, FT4 erhöht. Aber es gibt auch schon mal nur FT3 erhöht. Also so isolierte Formen. In der Medizin gibt es immer alles. Deswegen muss man auch immer da schauen, dass man immer beides analysiert, also FT3 und FT4, damit man nicht so eine isolierte Form irgendwie nicht richtig sieht. Dann gibt es so beim extremen Jodmangel, da gibt es schon mal die Form, dass Sie, das TSH ist hier auch normal, weil es ja euthyroid ist, aber dass Sie da FT3 erhöht haben und FT3 erniedrigt haben, das ist was sehr Seltenes, super Seltenes eigentlich. Aber das, da sehen Sie, dass der Körper dann halt, weil ganz wenig Jod da ist, mehr FT3 macht, einfach weil das das aktivere Hormon ist. Und sozusagen ist das auch eine Adaption an diesen extremen Jodmangel, findet man zum Beispiel bei Menschen, die dann so irgendwo aus der Sahelzone kommen, habe ich das zum Beispiel schon gesehen, und andere, die wirklich extremen Jodmangel haben. Zentrale Hypothyreose. Also wenn Sie irgendwas Zentrales haben, also eine sekundäre Hyper- oder Hypothyreose, dann sind immer TSH und T3, T4 gleichsinnig. Also beim Adenom TSH erhöht und T3, T4 erhöht, beim der Hypophysen-Vorderlappeninsuffizienz beides erniedrigt. Das ist immer so das klassische Bild. Beeinflussung der TSH-Sekretion, weil TSH ja so eine enorme Wichtigkeit im Schilddrüsen-Screening hat, sollte man auch wissen, dass es da Einflussfaktoren gibt. Und da gibt es relativ viele Einflussfaktoren. Sie können zum Beispiel eben halt Ihre TSH-Wert um ungefähr 50% runterhungern. Es gibt immer mal auch Studenten, die Null-Diäten machen oder sowas Ekliges wie Fasten. Und dann sehen Sie eben entsprechend, dass das TSH dann richtig runtergeht. Oder bei Schlafentzug, sowas soll bei Studenten auch vorkommen, hatten wir auch schon, dass zwei Studentinnen, die dann zwei Nächte durchgemacht hatten, wirklich auch ungefähr den dreifachen TSH-Wert hatten. Also auch sowas kann man sich vorstellen, dann, wenn Sie so müde sind, dass Sie zwei Nächte durchgemacht haben, dann versucht der Körper Schilddrüsenhormone zu machen, damit Sie überhaupt noch zwei Schritte voneinander kriegen können. Und deswegen, also da, es kann schon adaptiv sozusagen sein, deswegen sollte man immer, wenn Sie einen TSH-Wert gemessen haben und er ist erhöht oder nicht und Sie haben keine klinische Symptomatik, messen es einfach nochmal nach. Kann auch sein, dass derjenige einfach eben zu wenig gegessen hat. Gut. Eine immer größere Aufmerksamkeit wird auch auf die sogenannten latenten oder subklinischen Formen der Schilddrüse jetzt gelegt. Früher hat man immer so in der gesagt, ah, das ist immer Laborartefakt, die messen einfach irgendwie nicht richtig. Heute gibt es doch sehr viele Anzeichen dahin, dass auch latente Formen eben eine Wichtigkeit haben. Hier zum Beispiel die latente Hyperthyreose, wo nur das TSH entsprechend niedrig ist und T3, T4 normal ist. Und man sieht, dass immer mehr doch Klinik auftreten kann, Angst, Nervosität, Schwitzen, Tremor und so weiter. Blau hier, was relativ neu ist, Häufigkeit an Vorhofflimmern, Erektionsstörung. Also verschiedenste Erkrankungen treten auch bei diesen latenten Formen auf. Das wird, deswegen wird eigentlich so empfohlen, obwohl das sicherlich nicht in Deutschland sozusagen einhellige Meinung findet. Also wenn Sie da mal mit Frau Hengst zum Beispiel drüber diskutieren, die hat da durchaus auch bestimmte eigene Ansichten, also es ist etwas so, was, es ist so, dass die Empfehlung ist eigentlich, dass man die Leute antherapiert, um zu sehen, ob sie es klinisch sich verbessert. Und deswegen sollte man bei diesen latenten Hypothyreosen auch zum Beispiel darauf achten, dass man keine jodhaltigen Medikamente oder jodhaltigen Kontrastmittel gibt, Trontrasmehl sind fast alle jodhaltig, weil dann kriegen sie große Mengen Jod und der Körper produziert dann eben entsprechend sehr, sehr viele Schilddrüsenhormone und der Patient kann dann vor allem kardial eben halt dekompensieren. Wenn Sie eine Hypertriose haben, dann ist es so, dass man in der Regel FT3 und FT4 zur Therapiekontrolle nimmt bei der Hypertriose. Sonst nimmt man immer TSH als Verlaufsparameter. Einfach hier, weil der Hypertriose das FT3, FT4 etwas schneller reagiert. Man sieht hier, dass es doch nicht so richtig Laborartefakt ist, weil Sie sehen, 2009 hat man zum Beispiel gesehen, dass die Sterblichkeit bei Menschen ab dem 60. Lebensjahr zum Beispiel hier um 41% erhöht ist, wenn eben halt diese latenten Überfunktionen auftreten. Und hier zum Beispiel sehen Sie auch November 2016, das ist auch noch nicht so ein alter Artikel, sehen Sie eben halt Demenz, Schlaganfall und Herztod, schon leicht erhöhte Schilddrüsenwerte, da ist auch die latente Hypertriose mit gemeint, ist deutlich eben halt verstärkt bei Patienten, die eben halt eine latente Hypertriose haben, auch Demenz zu bekommen oder eben halt den plötzlichen Herztod. Also das gibt es auch international, gibt es auch genügend Beispiele, dass auch diese latenten Formen durchaus so subklinisch doch nicht sind. Kommen wir zur Hypertriose. Bei Hypertriose müssen Sie eigentlich sich nur eine Erkrankung merken, das ist das Gute, die autoimmune Thyroiditis, die eben wirklich häufig ist, die sogenannte Hashimoto-Thyroiditis. Alles andere ist extrem selten. Wo man auch immer besonders darauf achten muss, ist bei den Neugeborenen, also der angeborenen neugeborenen Hypertriose. Warum? Achso, hier haben wir noch ein Beispiel für die Hypertriose, so eine Krankenschwester, die nicht mehr arbeiten konnte, weil sie eben halt klinisch 10 Stunden Schlaf braucht, adynamisch war, schnelle Erschöpfung, trockene Haut und so weiter, depressiv, viele Dinge, die auch alle kennen, dass wir manchmal auch 10 Stunden Schlaf bräuchten. Bradykardie, Hypotonie wurde dann klinisch untersucht, TSH war erhöht, T3, T4 ist erniedrigt worden, Patientin wurde behandelt. Nach 3 Monaten sah sie eben entsprechend so aus und Sie sehen dann entsprechend auch schon vom Visus profitieren die Patienten total davon und durch die Substitution der Schilddrüsenhormone konnte sie auch wieder arbeiten und arbeitet immer noch. Was auch immer wichtig ist, dass auch im Alter, weil alle endokrinen Erkrankungen im Alter so wenig symptomatisch sind, dass man bei älteren Patienten auch immer an Schilddrüse denkt, weil die Schilddrüse, gerade die Schilddrüsenunterfunktion, ist eben halt häufig so, dass von der Symptomatik, das, was man immer so den Älteren so zuschreibt, also die sind dann so ein bisschen tüdelig, irgendwo Verwirrtheit, so ein bisschen schwindelig, ein bisschen taub, sie sind hohe Kälteempfindlichkeit, die laufen auch im Hochsommer in dicken Mantel rum und das ist häufig eine unerkannte Hypothyreose. Deswegen ist es auch immer wichtig, auch TSH eben halt bei älteren Menschen zu messen, auch die profitieren ganz stark davon von der Therapie. Und nicht nur sagen, oh, TSH ist irgendwie teuer, das ist es gar nicht so, aber es wird immer so im Kopf, ist immer, oh Gott, ist so teuer und belastet mein Budget. Aber TSH ist wirklich ein absoluter Grundlagenparameter, den man auch im Alter messen sollte. Genauso wie ein HB-Wert oder andere. Also auch Altershypertriose ist oligosymptomatisch, meist Patienten ein bisschen Gewichtsverlust, bisschen Schwäche, Depression, häufig auch so ein bisschen Herzrhythmusstörungen. Also solche Dinge treten dann auf. Sie sehen zum Beispiel Jodmangel, ist eben halt eine häufige Erkrankung, auch in der dritten Welt. Weltweit häufigste Ursache für geistige Retardierung. Also wenn Sie extrem Jodmangel haben, wenn nicht genügend Schilddrüsenhormone produziert werden, dann haben die Kinder hier auch diesen Kropf, also wenn die Mutter einen Struma hat, kommt das Kind auch mit Struma auf die Welt. Deswegen sollte man immer auch bei Kindern ganz besonders darauf achten, auf Unterfunktion. Und deswegen wird so im zweiten, dritten Lebenstag, so sind die Richtlinien, eben Fersenblut abgenommen von den Kindern und das wird dann ausgestanzt, so rausgelocht und das TSH gemessen. Und es gibt einen schönen Spruch, der hier aus dem Herold ist, der aber durch Klinik sehr gut, durch Studien gut belegt ist, 3 Wochen zu spät erkannt, kein Abitur. Ich mag immer so markige Sprüche, weil das kann sich fast jeder merken, Also was nicht heißen soll, dass Sie auch ohne Abitur natürlich glücklich werden können, aber Sie können, wenn Sie in den ersten drei Wochen, sind diese Hirnschäden, wenn Sie die nicht erkennen, sind die irreversibel. Also Sie müssen schon in den ersten drei Wochen, gerade wenn Sie so Kinder haben, die man so liebt, die immer durchschlafen, die nicht schreien, die nicht ertrinken wollen, das, was man sich so wünscht, in die Ecke legen und dann schlafen die. Da sollte man immer ganz besonders darauf achten, dass das keine Unterfunktion ist. Hier sieht man, dass zum Beispiel so Kinder, die eine Unterfunktion haben, wachstumsgestört sind, geistig retardiert. Hier sehen Sie zum Beispiel auch ein 10-jähriges unbehandeltes Mädchen in Deutschland. Und das ist wirklich gruselig. Wenn Sie immer wieder, sehe ich das auch noch heutzutage, dass es Kinder gibt, 4, 5, 6 Jahre, wo keine Unterfunktion nachgewiesen wurde. Die bei deutschen Hausärzten waren, die beim Gynäkologen waren, jede Untersuchung gemacht haben und trotzdem ist es nicht erkannt worden. Das ist echt ein Verbrechen, muss man sagen. Einfach mal ein TSH zu messen, um eben diese Kinder frühzeitig zu behandeln, damit diese Erkrankung eben nicht so eine Ausprägung hat. Wenn man bei der Unterfunktion der Hashimoto, der Autoimmunthyreoiditis, sich anguckt, wie die Schilddrüsen Autoantikörper sind, da sieht man, dass das bei Frauen eben sehr, sehr häufig ist. Da sehen Sie ungefähr so 20% der Frauen, älteren Frauen, haben Schilddrüsenautoantikörper. Und welche sind das? Das ist vor allem die Anti-TPO und die Anti-TG-Antikörper. Also Antikörper gegen die Thyreoperoxidase, die wir kennengelernt haben, und gegen das Thyroglobulin. Das finden Sie bei dem sogenannten Hashimoto-Thyreoiditis, finden Sie vor allem die TPO-Antikörper deutlich erhöht. Also etwas, was man besonders bei Frauen, bei älteren Frauen beachten muss, Hashimoto-Thyreoiditis ist sehr, sehr häufig. Hier sehen Sie, 6,1%, hatte ich Ihnen schon gesagt, haben latente oder manifeste Hypothyreosen hier in Nordrhein-Westfalen. Und wenn Sie das Klimakterium, also ältere Frauen, sich angucken, bis 26%, das heißt, jede vierte Frau hat das. Also gucken Sie mal sich Ihre Mama an, ob die das nicht vielleicht auch hat, wenn sie dann mit mal irgendwie ein bisschen Gewichtszunahme hat, ein bisschen müde wird und ähnliche Dinge, auch mal ein TSH messen. Wann auch hier latente Formen, TSH ist erhöht, T3, T4 ist noch im Normalbereich. Auch da sieht man, dass zum Beispiel ein erhöhtes Atherosklerose-Risiko auch also für Herzinfarkte deutlich erhöht ist, das Risiko. Und dass man dann entsprechend bei bestimmten, so ist es im Deutschen Ärzteblatt auch publiziert, bei bestimmten Indikationen wird auch die latente Hypothyreose sicher behandelt. Also wenn das TSH über 10 ist oder zum Beispiel unerfüllten Kinderwunsch. Wir haben hier auch das Kinderwunschzentrum da in der Domarktstraße, also nicht da, wo zu Weihnachten sich die Kinder was wünschen dürfen, sondern eben halt, wo eben unerfüllter Kinderwunsch da ist. Und da sieht man ganz häufig auch Hypothyreosen, wenn die behandelt werden, dann kommt ein Kind nach dem anderen. Also auch das ist etwas, was man immer wieder sozusagen im Kopf haben muss, dass das auch entsprechend wichtig ist, wenn man so also irgendwelche Probleme hat mit Schwangerwerden, auch an die Schilddrüse zu denken. Man sollte eben halt sich anschauen, wo sollten die Patienten therapiert werden. Also das TSH sollte im Normalbereich liegen und natürlich Wohlbefinden des Patienten, das ist immer wichtig. Und es ist so wichtig, dass wenn man eben halt Schilddrüsenhormone gibt, dass eben halt es immer ein bisschen dauert, bis das TSH, bis dieser Regelkreislauf sich eingestellt hat. Gut, Schwangerschaftshypothyreose. Das ist etwas, was so in den letzten 2, 3 Jahren auch immer mehr publiziert wird, dass eben Sie ein hohes Beta-HCG haben in der Schwangerschaft, das wissen Sie alle selber, und Sie brauchen eben mehr Schilddrüsenhormone, Sie brauchen mehr Jod. Das Dumme ist nur, dass das Beta-HCG das TSH herunterdrückt. Das heißt also, wenn Sie eine Hypothyreose haben als Schwangere, erkennen Sie das häufig nicht, weil wenn Sie dann einen Wert von Normalwert ist 4, ein Wert von 6, 7 haben und werden schwanger, drückt das Beta-HCG das TSH in den Normalbereich. Und Sie erkennen die Hypothyreose nicht. Das hat man deswegen hat man bei der für die Schwangerschaftshypothyreose hat man den Zielbereich im niedrig normalen Bereich angesiedelt. Also nicht bis 4, sondern eben nur bis 2,5 sollen die Schwangeren liegen, damit man eben halt so eine Hypothyreose, die mit verschiedenen Nebenwirkungen sowohl für die Mutter als auch für das Kind verbunden sind, damit man die nicht eben übersieht. Also in der Schwangerschaft sollte der TSH-Wert im niedrig normalen Bereich liegen. Und alle Schwangeren soll eine Jodsupplementation angeboten werden. Das ist hier auch noch nicht so alt, 2016 die Empfehlung, aber sie sollen ja nicht nur alte Kamellen lernen. Und da steht eben halt, allen Schwangeren und Stillmüttern soll deshalb eine Jodsupplementation mit 150 bis 200 Mikrogramm empfohlen werden. Kommen wir noch zu den Schilddrüsenkarzinomen. Die Schilddrüsenkarzinome gibt es eine ganze Menge. Wir sind im Labor vor allem als Verlaufskontrolle wird das Labor gebraucht und auch zur Diagnose des sogenannten C-Zellkarzinoms. Man hat jetzt in der neuesten Zeit, hier 2014 und jetzt auch 2016, hat man auch genetische Analysen der Schilddrüsenkarzinome vorgenommen und gesehen, dass man die auch papilläre Karzinome wieder weiter unterteilen kann, dass sie unterschiedliche Signalwege haben, dass man sie unterschiedlich behandelt. Also das wird in nächster Zeit noch deutlich differenzierter werden. Es gibt auch zum Beispiel follikuläre Karzinome, die jetzt gar nicht mehr als Karzinom angesprochen werden, sondern eigentlich gar nicht mehr behandelt werden, sondern nur operiert werden und nicht mehr, weil man gesehen hat, wenn man genetisch sich die untersucht, dass sie doch sehr, sehr unterschiedlich sind und eben halt auch entsprechend unterschiedlich dann behandelt werden. Was wir aber machen, ist zum Beispiel das Thyroglobulin. Das Thyroglobulin, hatten wir gesagt, ist das Protein der Schilddrüse. Und wenn Sie ein Karzinom haben, wird als erstes, also ein Karzinom irgendwie nachgewiesen wurde, wird immer die gesamte Schilddrüse vollständig entfernt. Das heißt, Sie dürften eigentlich kein Thyroglobulin mehr im Blut haben. Also Thyroglobulin unter der Nachweisgrenze. Wenn Sie aber trotzdem Werte überhalb der Nachweisgrenze finden, dann haben Sie irgendwie ist bei der Thyroektomie noch Restgewebe stehen geblieben. Das ist sehr selten, weil die Chirurgen eher richtig breit drumherum schneiden. Im letzten Jahr, als die Schilddrüsen-OP gezeigt wurde, hier im Tag der offenen Tür, konnten sie die ganzen Zuschauer raustragen, weil eben halt die Chirurgen so richtig viel weggeschnitten hatten. Also wo man das Gefühl hatte, gleich ist der Kopf, wird auch noch abgenommen. Sozusagen, also die nehmen schon sehr, sehr weit drumherum. Aber was man natürlich immer sieht, ist eben halt, dass die, wenn metastasiert ist, dann haben sie natürlich auch Thyroglobulin im Serum vorliegen. Also immer das Thyroglobulin wird genutzt, um das zusammenzufassen, immer nach Radikaloperation als Tumormarker bei differenzierten Schilddrüsenkarzinomen. Und die differenzierten Schilddrüsenkarzinome produzieren Thyroglobulin. Was man noch machen kann, ist der sogenannte Calcitonin, also um C-Zellkarzinome zu bestimmen, gibt es so Stimulationsteste, das ist zum Beispiel der Pentagastrin-Test, oder Sie können auch mit Omeprazol oder Calcium oder ähnlichen Substanzen die Ausstötung von Calcitonin stimulieren. Und das ist auch bei jedem Stimulationstest so, wenn Sie einen Tumor haben, wirft er immer ganz, ganz viel des Hormons raus. Also es ist immer so, wenn Sie insuffizient sind, haben Sie überhaupt nichts bei der Stimulation, haben Sie Tumore, wird immer ganz, ganz viel ausgeschüttet. Und das ist hier auch so, haben Sie hier einen stark pathologischen Calcitonin-Wert, wo dann entsprechend eben halt ein Verdacht besteht, dass der Patient ein sogenanntes C-Zellkarzinom hat. Das ist sehr, sehr selten. Häufig, da sehen Sie so verschiedene Formen des familiären Schilddrüsenkarzinoms, wie zum Beispiel die MENs, die multiplen endokrinen Neoplasien, wo die armen Leute gleich mehrere Tumore entwickeln, nicht nur Schilddrüsenkarzinome, also C-Zellkarzinome, auch zum Beispiel Nebenschilddrüsenkarzinome oder Ferrochromozytome. Und diese Patienten kann man eben halt genetisch testen, im sogenannten RET-Oncogen, Chromosom 10. Wenn sie dort bestimmte Mutationen haben, kann man eben schauen, also weiß man, dass der Patient eben halt ein MEN2B oder 2A hat oder eben diese familiäre Form des medullären Schilddrüsenkarzinoms, des C-Zellkarzinoms. Und dann wird in der Regel, wird dann entsprechend prophylaktisch die Schilddrüse entfernt im Vorschulalter und eben substituiert mit Schilddrüsenhormon. Hier nochmal zusammengefasst, wie läuft das sozusagen im Labor ab? Als erstes macht man natürlich immer Anamneseklinik, das ist sowieso immer das Wichtigste in der Medizin, man guckt sich den Patienten an. Dann misst man das TSH und die Sonographie, das ist das, was man immer sozusagen als erstes macht. Ist das TSH ohne Befund, können Sie sozusagen schon mal die Schilddrüse eben entsprechend biochemisch schon mal abhaken. Sonographie, wenn jetzt Knoten Raumforderung ist, dann macht man eine Scintigraphie, da zeige ich Ihnen gleich noch ein Bild dazu, dann musste man bei echoarmen, kalten Knoten macht man eine Zytologie. Warum echoarme, kalte Knoten? Weil kalte Knoten eben nicht richtig Jod speichern, weil dieses Gewebe noch nicht richtig ausdifferenziert ist und die Tumore sind eben halt auch in der Regel nicht entdifferenziert, sodass sie sich nicht so verhalten wie normales Schilddrüsengewebe und deswegen speichern sie auch nicht radioaktives Jod oder Technetium, was man da nutzt, sodass die immer verdächtig sind. Also kalte Knoten sind immer karzinomverdächtig, echoarm heißt also, sie sind nicht eben echofrei wie eine Zyste oder ist irgendwie Kalk drin, dann sind sie eben besonders echodicht. So, deswegen die Kombination aus Sonographie als auch Scintigraphie schafft es dann sozusagen, dass sie entsprechend eine höhere Sicherheit haben, eben eine Zytologie zu machen und zeigt dann die Zytologie oder Histologie dann entsprechend einen Malignitätsverdacht. Dann wird eben geguckt, ob der Tumor Thyroglobulin positiv ist, sodass man ihn dann zum Beispiel als Verlaufskontrolle nach Thyroektomie als Tumormarker verwenden kann. Und hier ist es eben so, wenn das TSH pathologisch ist, dann misst man das FT3, FT4 und ist das FT3, FT4 erhöht oder nicht, dann schaut man zur Differentialdiagnose sich die Antikörper an, obwohl natürlich auch Antikörper schon vorher da sein können und sie dann auch ein höheres Risiko haben, auch zum Beispiel eine Hashimoto-Thyreoiditis zu bekommen. Wenn ich sie jetzt messen würde und würde bestimmt bei den einen oder anderen extrem hohe Werte finden, meist Mama, Papa hat auch ein Hashimoto, dann kann man eben, ist das Risiko auch hoch, dass sie dann entsprechend auch so etwas entwickeln, ähnlich wie beim Typ-2-Diabetes. Hier nochmal dargestellt die Scintigraphie. Man gibt eben Technetium, weil es gute Halbwertszeiten hat und genauso aufgenommen wird wie Jod, aber keine jodinduzierte Hypertriose entwickelt. Und man gibt so kleine Reaktoren, die man da, wo man das Technetium abziehen kann. Und das Technetium wird dann aufgenommen, die Schilddrüse. Man sieht Bereiche, die hier stärker speichern. Hier sind hier rot angezeigt. Und man kann dann zum Beispiel durch Suppression mit T4, vorher mit T4, sehen, ob es autonome Herde gibt. Und die haben sie alle in ihrer Schilddrüse, autonome Bereiche. Nur wenn sie eben über einen bestimmten Bereich gehen, also eine Größe gehen, dann entwickeln sie eben ein autonomes Adenom. Und das ist eben deutlich häufiger Fall, wenn sie eben ein lang bestehendes Jodmangelstroma haben. Hier sieht man eben eine vergrößerte Schilddrüse. Da sehen Sie, wird viel mehr von diesem Technetium aufgenommen. Und hier ist eben diese, was ich eben schon gesagt hatte, der kalte Knoten, der Speicherdefekt, wo eben halt kein Technetium aufgenommen wird. Und dann wird in der Regel eine Feinnadelpunktion gemacht, also reingestochen. Und bei positiven Ergebnissen wissen Sie eben halt, Sie haben dann Schilddrüsenkarzinom. Wenn es negativ ist, kann es auch sein, dass der Arzt einfach daneben gestochen hat. Weil die Knoten sind meistens relativ klein, so einen Zentimeter groß und nicht jeder hat goldene Hände, immer genau die Knoten zu treffen. Deswegen wird dann auch zum Beispiel eine Histologie gemacht, um wenn man sich ganz sicher gehen will, also eine richtige Probe entnommen. Und es gibt auch verschiedene andere Scintigraphien, wo verstärkt eben halt in Tumorgeweben bestimmte Isotope aufgenommen werden. Hier nochmal zusammengefasst, wann macht man TSH, wann ist es wichtig, Schilddrüse sich anzugucken? Einmal beim Neugeborenen-Screening, absolut wichtig. Bei jedem Neugeborenen muss TSH gemacht werden, besonders die eben halt eben so hypothyreotische Anzeichen haben. Bei jeder Form von Arrhythmie, also wenn Sie Bradykardie haben, Tachykardie, irgendwie so eine Form, gucken Sie sich das an. Ich kann auch aus Beispielen, ein Kumpel von mir, der zum Kardiologen sollte, um einen Herzschrittmacher zu bekommen, der brauchte nur, sah ich, dass er so ein Tremor hatte, kriegte seinen Thyrostatiker, brauchte keinen Herzschrittmacher mehr. Hat sich die OP gespart. Also denken Sie daran, wenn Sie irgendwie irgendwas mit dem Herzen haben, Schilddrüse abzuklären. Bei psychiatrischen Erkrankungen, all Formen von Depressionen, wenn Sie morgens nicht aus dem Bett kommen können und Sie ständig zunehmen und total müde sind, dass dann die Depression auch nicht weit ist, ist auch verständlich. Also schauen Sie sich bei allen Formen von Depressionen oder bei Angststörungen auch Schilddrüse an. Infertilität hatte ich schon gesagt und Schwangerschaft, auch da immer gucken. Bei Lipidstoffwechselstörungen, also hohe Cholesterin, hohe Triglyceridwerte, auch da immer die Schilddrüse richtig einstellen, weil sie dann natürlich auch noch zusätzlich ein Problem mit Herzinfarktrisiko haben. Bei jeder Zeichen einer Hypo- oder Hypothyreose-Zeichen natürlich messen, Vor allem, ich sage Gewichtszunahme eben bei der Unterfunktion und bei der Überfunktion, wenn so im Herzrasen auftritt. Und bei Kontrastmittelgabe, also vor Kontrastmittelgabe, vor Jodgabe, immer auch die Schilddrüse screen, ob dort nicht eine Hypertriose vorliegt, wo man dann mit großen Mengen Jod reingeht, oder bei Medikamenten wie Amiodaron, so ein Medikament, was man bei Herzrhythmusstörungen gibt, das enthält auch Jod, sagt der Name schon, Amiodaron. Und wenn Sie das kriegen und haben eine Hypertriose, dann kann der Patient eben halt auch kardial dekompensieren. Okay, vielen Dank.